Noch schockierender als bislang bekannt sind die Zahlen der Corona-Verfolgten. Und das nur in einem Bruchteil Deutschlands. Außerdem sitzen Menschen jahrelang in Haft, von denen sie noch nie gehört haben. Nach Zelensky will jetzt auch noch Ursula von der Leyen mehr Geld. Und zwar gleich mehr als 2 Billionen Euro. Und Schockaussage von Tafelbetreiber. Bald könnte jeder von der Armut betroffen sein. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu neuen Schockzahlen der Corona-Verfolgung kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Donnerstag. Nicht nur der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will immer mehr Geld für den Krieg. Jetzt verlangt auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehr. Und zwar mehr als 2 Billionen Euro. Das beschloss das Europäische Parlament am Mittwochabend. Eingeplant wird das Geld für den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die Jahre 2028 bis 2034. Dabei hat sich die Summe während des Verfahrens sogar noch erhöht. Veranschlagt hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ursprünglich 2 Billionen Euro. Dabei handelt es sich bereits um beinahe das Vierfache des deutschen Staatshaushalts. Doch dem EU-Parlament reicht das offenbar nicht. Es beschloss daher noch einen Aufschlag um weitere 10%. Begründet wird der Finanzbedarf mit steigenden Ausgaben für Verteidigung, Digitalisierung und Klimaschutz. Zum Vergleich, mit der Summe könnten alle deutschen Autofahrer mindestens 25 Jahre kostenlos tanken. Doch während immer mehr Geld an Brüssel oder den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky fließt, bleibt den meisten Bürgern immer weniger zum Leben. Seit Jahren erleben etwa die Lebensmitteltafeln einen stetigen Zulauf. Auf 1 hatte die Gelegenheit, mit dem Betreiber der Tafel in Bernau bei Berlin zu sprechen. Er sagt, das Problem wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen.
Altersarmut ist immer das große Thema bei den Tafeln. Wie gesagt, wer den Mindestlohn heute kriegt, ist mein Tafelkunde von den 20, 30 Jahren. Davon kann man nichts privat zurücklegen. Die Lebenshaltungskosten werden nicht mehr billiger. Die Mieten werden teurer, sofern es auch noch Wohnraum gibt. Die Energiekosten werden teurer. Auch das merken wir leider bei den Tafeln an den Dieselpreisen. Und also wir haben auch mittlerweile so einen Punkt erreicht, was machbar ist. Also wir haben jetzt über 1500 Familien, die wir versorgen. Das ist mit ehrenamtlicher Hilfe alleine dann irgendwann auch nicht mehr machbar.
Die enormen Ärzteverfolgungen in Deutschland sind jetzt Thema des internationalen Großprojekts Ärzte mit Gewissen. Ins Leben gerufen wurde die Mega-Initiative von der Medizinervereinigung MWGFD und dem schweizerischen Verein Wir. Mit dabei sind aber auch Datenanalyst Tom Lausen und die Rechtsanwälte Ivan Künnemann und Sven Lausen. Nach dem Präsidenten von Wir, Christian Oesch, haben jetzt auch Sie einen Brief an US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gerichtet. Darin machen Sie auf die massiven Verfolgungen von Corona-kritischen Ärzten in Deutschland aufmerksam, die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen bis heute abstreitet. Doch die Gesundheitsministerin gehe mit ihrer Aussage noch viel weiter, sagt Tom Lausen exklusiv gegenüber auf 1.
Die Aussage von Nina Wagen unterstellt den Ärzten, sie hätten betrogen und sie unterstellt, sie hätten Urkunden gefälscht. Das sind beides falsche Aussagen von Frau Wagen. Soweit ich das juristisch einschätzen kann, ist quasi kein einziger Fall der verurteilten Ärzte wegen Betruges oder wegen Urkundenfälschung vonstatten gegangen.
Konkret hat Tom Lausen herausgefunden, in nur 5 deutschen Bundesländern wurden mehr als 1500 Verfahren gegen Ärzte geführt. Mehr als 400 führten zu einer Verurteilung wegen des Vorwurfs der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Noch weitaus höher sind die Zahlen zu Patienten, die ein Attest vorgelegt haben, das von Gerichten aber nicht anerkannt wurde. Dazu wurden in nur 3 Bundesländern mehr als 2800 Verfahren geführt und mehr als 900 führten zu einer Verurteilung. Deutschlandweit müssen die Zahlen also noch ein Vielfaches betragen, sagt Datenanalyst Tom Lausen. Die Daten werden von den übrigen Bundesländern aber nicht herausgegeben. Doch auch nur mit den verfügbaren Daten weniger Bundesländer hat Tom Lausen festgestellt,
dass es wirklich Tausende von Fällen gibt, bei Patienten noch viel, viel mehr. Und Ärzte sind in einer sehr, sehr hohen Zahl vor Gericht gezogen worden. Also zumindest haben sehr, sehr viele Hausdurchsuchungen bekommen, teilweise sogar wegen einem einzigen ausgestellten Maskenbefreiungsattest. So jetzt gerade hier ein Fall in Hamburg, der vorgestern oder vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist. Dort hat man sich geeinigt, die Ärztin hat am Ende klein beigegeben, weil man ihr angedroht hatte, ein Gutachten tatsächlich von einem Gutachter, der mir sehr wohl bekannt ist, der ganz oft hinzugezogen wird, gerade in Niedersachsen, der dann immer zwischen 6.000 und 10.000 Euro für das fast nahezu gleiche Gutachten nimmt. Und das ist natürlich eine Bedrohung, weil man weiß, die wollen verurteilen. Und wenn dann der Gutachter noch ins Spiel kommt, dann geben die Ärzte natürlich klein bei.
Die betroffene Ärztin hatte wegen nur einem Maskenattest mit einem 4-jährigen Verfahren zu kämpfen. Das Verfahren wurde jetzt eingestellt, wenn sie 3.000 Euro an die Jugendhilfe zahlt. Andernfalls hätte sie noch mit einem jahrelangen Prozess zu kämpfen gehabt, sagt ihr Rechtsanwalt Ivan Künnemann. Die Verfolgung kritischer Ärzte in Deutschland kommentiert er gegenüber auf 1.
Ich halte dieses Vorgehen für absolut rechtsstaatswidrig. Es ist so, dass Ärzte, ähnlich wie auch Architekten oder Rechtsanwälte, eben einen freien Beruf ausüben. Das heißt, die haben durch ihr Studium die Kompetenz erworben, eigene Entscheidungen zu treffen und sind eben nicht von Vorgaben abhängig zu machen. Und insofern obliegt es aus meiner Sicht jedem Arzt selber, ob er einer konkreten Person eine Befreiung von der Maskenpflicht erteilt oder nicht.
Anwalt Künnemann hat selbst
sehr viele Patienten vertreten, mehrere Ärzte vertreten, also auch durchaus Fälle, die, wo es um weit mehr als einen Attest ging, selbstverständlich, und auch Soldaten und auch Polizisten vertreten, und aus meiner Sicht erfüllen all diese Verfahren eigentlich so die klassischen Elemente von politischen Verfahren, also von politisch gewünschten Verfahren.
Laut dem Anwalt seien die Verfahren sehr massiv geführt worden, bis heute. Und auch von einem weiteren brisanten Fall berichtet Tom Lausen.
Jüngst sitzt eine Polizistin im Gefängnis, im Vollzug, also tatsächlich, weil sie einen Kinderwunsch hatte und sie wollte gerne diese sogenannte Impfung nicht haben. Und ihr Vorgesetzter wollte aber unbedingt, dass sie sich impft. Und da kam es zur Hausdurchsuchung. Und schlussendlich nach 3 Jahren kam es dann zu Gefängnis, bestätigt vom BGH, obwohl man bei ihr überhaupt gar keinen entsprechenden sogenannten Impfpass gefunden hat. Und wir müssen auch daran erinnern, dass auf der Webseite der Vereinigung Wir aus der Schweiz zu sehen ist, dass dort ganz viele Ärzte auch teilweise jetzt noch in Haft sitzen, wegen des Ausstellens von Maskenbefreiungsattesten, obwohl sie Untersuchungen bei den Patienten gemacht haben. Also die Reichsrechtsprechung, die hier ist, sagt ja, wenn keine Untersuchung stattgefunden hat. In den Fällen hat sogar Untersuchung stattgefunden, aber das hat die Gerichte anscheinend auch überhaupt nicht interessiert.
Die betreffende Polizistin wurde übrigens zu ganzen 2,5 Jahren Haft verurteilt. Von den Systemmedien werden diese Menschen verschwiegen oder gar bis heute diffamiert. Auf ihr Schicksal aufmerksam machen können wir nur mit ihrer Unterstützung unter www.auf1.tv/unterstützen. Im Sommer 2025 stieß ein 31-jähriger Iraker die 16-jährige Leana K. vor einen Güterzug. Das Mädchen starb an den Folgen des Angriffs. Doch ihr Mörder muss nicht ins Gefängnis, sondern wird in einer Psychiatrie untergebracht. Das entschied am Mittwoch das Landgericht Göttingen. Doch bei dem Urteil handelt es sich bei weitem nicht um den einzigen Fall dieser Art. Auch Suleyman Atayeh, der Afghane, der in Mannheim den Islamkritiker Michael Stürzenberger niedergestochen und einen Polizisten ermordet hatte, wartet auf seinen Prozess nicht etwa in der Untersuchungshaft, sondern in einem Krankenhaus. Und auch der afghanische Mörder eines 2-jährigen Jungen und dessen Helfers auf einem Spielplatz in Aschaffenburg wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Doch immer öfter werden Morde durch Migranten von Richtern einfach als Einzeltaten von Menschen mit psychischen Erkrankungen dargestellt. Künftig werden militärische Entscheidungen in Deutschland nicht mehr allein von deutschen Verantwortlichen getroffen, sondern auch von einem hochrangigen US-Offizier. Das bestätigten Bundeswehr und Pentagon gegenüber dem Magazin Politico. Demnach soll ab Oktober ein US-Oberst die stellvertretende Leitung der Operationsabteilung übernehmen. Damit wird er an der Planung von Einsätzen und anderen wichtigen Entscheidungen auf höchster Ebene beteiligt sein. Der Chef des deutschen Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, erklärte dazu wörtlich: Die Einbindung eines hochrangigen amerikanischen Offiziers in unsere Einsatzabteilung ist Ausdruck unseres gegenseitigen tiefen Vertrauens. Auch wenn es bisher schon Austauschprogramme mit ausländischen Offizieren gab, werten Beobachter eine derart tiefe Einbindung als äußerst ungewöhnlichen Schritt. Erste Stimmen im Netz kommentieren bereits, Deutschland könne nicht deutlicher zeigen, ein noch immer besetztes Land zu sein. Die Bundeswehr soll zur stärksten Armee Europas aufgerüstet werden. So hat es die Regierung in Berlin angekündigt. Das gleiche Ziel für seine Streitkräfte verfolgt auch Polen. Das Land strebt 300.000 Soldaten und eine militarisierte Bevölkerung an. Doch Warschau setzt dabei nicht auf eine Wiedereinführung der 2009 abgeschafften Wehrpflicht. Aus Allenstein in Ostpreußen berichtet Martin Müller-Mertens.
Es gibt das Bootcamp Ferien mit der Armee oder den Wochenendkurs in Bereitschaft. Mit solchen Programmen will Polens Armee Zivilisten militärisch schulen. 100.000 sollen es pro Jahr sein und diese Zahl dürfte, so die ersten Zahlen, auch locker zusammenkommen. Es geht dabei natürlich um Kriegsvorbereitungen, um den Krieg gegen Russland, mit dem man in Warschau deutlich rechnet. Und auch wenn das Land nicht regelrecht alltagsmilitarisiert wirkt, man sieht die Plakate an Bahnhöfen, die für die Armeeprogramme werben. Ich selbst habe hier in Allenstein einen Militärkonvoi gesehen, der ganz offensichtlich zum Inbereitschaftsprogramm gehörte, aber auch in Marienburg Schüler in Militäruniform. Die Polen wollen, müssen keinen Wehrdienst auch künftig leisten. Das hat die Regierung ausgeschlossen. Es gibt ja die Freiwilligen und es gibt den Hass auf Russland. Eine gewisse polnische Selbstüberschätzung, auch in der Historie, zum Beispiel bei Nikolaus Kopernikus, den Sohn der Stadt Thorn, den die Polen ausdrücklich für einen Polen halten.
Die belgische Regierung hat den Ausstieg aus der Kernenergie gestoppt. Das teilte Regierungschef Bart De Wever am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit dem ehemaligen AKW-Betreiber Engie mit. Demnach sollen sämtliche Rückbauarbeiten an den Reaktoren gestoppt werden. Dadurch wolle man, so De Wever, sicherstellen, dass dem belgischen Staat alle Optionen offen stehen. Neben zwei aktiven Kernkraftwerken verfügt Belgien aktuell über 5 stillgelegte Reaktoren, die nun von dem Rückbaustopp betroffen sind. In Deutschland hingegen hatte Bundeskanzler Friedrich Merz die Stilllegung von Kernkraftwerken als unumkehrbar bezeichnet. Die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Innenminister Gerhard Karner werden in der kommenden Woche ein sogenanntes Mobilitätsabkommen mit Usbekistan unterzeichnen. Das teilten sie nach der Sitzung des Ministerrates am Mittwoch mit. Beide betonten damit hauptsächlich die Bekämpfung illegaler Migration erzielen zu wollen. Doch ein genauerer Blick zeigt, dass der Vertrag jetzt zahlreiche legale Wege in die Alpenrepublik eröffnen soll. So heißt es wörtlich. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die sichere, geordnete und reguläre Mobilität qualifizierter Arbeitnehmer zwischen den beiden Ländern im Einklang mit ihren jeweiligen Vorschriften zu fördern. Damit würde lediglich illegale Migration in legale umgewandelt. Der sogenannte EU-Klimaschutz entpuppt sich als milliardenschweres Geschäftsmodell. Doch wer gewinnt und wer verliert? Darüber spreche ich mit Auf1-Redakteurin Cornelia Kirchweger jetzt im Interview des Tages. Die EU hat CO2 als Gefahrengut definiert, nutzt es aber als Hebel für Milliardenprofite. Ist Klimaschutz der neue Wirtschaftsmotor?
Ja, Absolut, er wurde künstlich geschaffen, wobei hier sich die EU wirklich angemaßt hat, sich CO2, ein minimaler Bestandteil der Luft, anzueignen, zu kontrollieren, zu zertifizieren, zu reduzieren, völlig einzustellen und dabei ordentlich zu verdienen. Ich habe bei meinen Recherchen, war ich teilweise fassungslos, wie akribisch diese ganze das Klimanarrativ als Profitmaschinerie konzipiert worden ist und dass es nirgendwo einen Aufschrei gegeben hat, weder in den Medien noch sonst irgendwo. Es gibt natürlich viele Profiteure und die sogenannte, der wissenschaftliche Konsens, was die Ursache des Klimawandels betrifft, ist künstlich geschaffen, so wie auch das Narrativ zum Klimawandel, weil ja diese Leute von den Milliarden Forschungsgeldern leben, die von der EU und den Nationalstaaten kommen. Ein wichtiger Faktor ist noch der Klimarat. Das ist aber auch eine Organisation, die in die richtige Richtung gelenkt wird. Was ist passiert? Wahre CO2. Wir haben in Europa, die Amis sagen the old world, die alte Welt, eine gesättigte Wirtschaft. Die Menschen haben eigentlich alles. Jeder hat ein Smartphone, ein Auto, Wohnung, Haus oder was immer. Was soll hier noch konsumiert werden und was treibt die Wirtschaft an? Was hat man getan? Die EU hat ein künstliches Marktsegment geschaffen, das CO2 heißt. Was hat man getan? Man hat eine Krise provoziert, unter Anführungszeichen, das ist der Klimawandel, und man hat dahinter schon die Lösung, nämlich ein ausgeklügeltes System, wo die einen die Megaprofiteure sind und die anderen die echten Verlierer. Das sind immer die Leute, die die Steuern zahlen und konsumieren. Man hat das Ganze moralisiert, weil wer CO2 ausstößt, ist böse, ist schmutzig, ist eigentlich auch schon strafbar mittlerweile. Und das muss also jetzt unter Kontrolle gehalten werden. Diese Kontrolle geht bis in die Wohnzimmer der Menschen über den CO2-Fußabdruck, weil da wird uns künftig vorgeschrieben werden, was wir verbrauchen dürfen, mit einer Grenze, wo halt CO2 drinnen ist. Was ist passiert über dieses tolle System? Plötzlich müssen aus moralischen Gründen, weil CO2 böse ist, Milliarden, Millionen Heizungen ausgetauscht werden. Man braucht neue Autos. Die Industrieanlagen müssen völlig erneuert werden, obwohl sie funktionsfähig sind. Das heißt, man hat hier einen Ersatzinvestmentmarkt geschaffen, der sich gewaschen hat. Und die Luft wurde finanzialisiert, weil man ja die Verschmutzungsrechte kaufen kann in Form von Zertifikaten, die von der EU an die Industrie ausgegeben werden und letztlich wieder am Verbraucher hängen bleiben, weil die kosten ja was. Es wird, ist zwar teilweise gratis, die Zertifikate, aber ab einer gewissen Obergrenze müssen sie bezahlt werden. Und diese Zertifikate laufen nach einer gewissen Zeit sowieso aus. Aber da gibt es dann schon neue Instrumentarien, wie man CO2 abzockt. Es ist ein neues Spielfeld, wo die EU die Karten neu gemischt hat und auch die Instrumente neu. Die EU macht damit auch eine Art moralische Wirtschaftsfunktion, hat sie sich angeeignet, weil sie ja auch über zum Beispiel die Klimazölle, die jetzt seit April gelten, andere Länder als schmutzig bezeichnet oder die Produkte und über diesen Import Klimazölle lukriert. Das heißt, sie will eigentlich globale Standards für ihre eigene grüne Produktion oder ihren grünen Wandel setzen.
Also wir sehen, der Emissionshandel ist ein grünes Milliardengeschäft. Wie viel fließt denn da in die Kassen der EU-Mitgliedstaaten?
Eine Menge. Es waren 2023 EU-weit 43 Milliarden Euro aus den Zertifikatsversteigerungen. Der Staat profitiert finanziell, jeder EU-Staat, pro Tonne emittierten CO2. Und schauen wir uns Österreich an. Österreich hatte 2025 rund 1,7 Milliarden Einnahmen aus der CO2-Bepreisung hier im Land und im österreichischen Emissionshandel. 2024 waren es ein bisschen weniger, 1,3 Milliarden. Wie wird das Geld aufgeteilt, das hier hereinkommt? Brüssel behält sie nicht, die Gelder. Sie werden in einem Schlüssel verteilt. 75% gehen direkt an die Mitgliedstaaten. Die größten Einnahmen gehen direkt in die nationalen Budgets. Die EU-Staaten freuen sich, zusätzliche Einnahmen. Und 25% gehen in verschiedene EU-Fonds. Das ist der Innovationsfonds, wo grüne Technologie gefördert wird. Ein Modernisierungsfonds, wo man armen EU-Ländern beim Umbau auf das grüne System hilft. Und 100% ihrer Einnahmen müssen künftig die Mitgliedstaaten wieder ausgeben für klimafreundliche Aktivitäten. Der Konsument zahlt CO2-Steuer direkt auf die fossilen Brennstoffe. In Österreich liegt der Preis 2025 bei 55 Euro pro Tonne CO2. Das ist gar nicht so wenig. Und das spüren wir dann beim Tanken, beim Heizen mit Erdgas, mit Heizöl. Und zudem wurde im Vorjahr der Klimabonus abgeschafft. Das heißt, die EU-Staaten kassieren voll die Einnahmen aus dem CO2-Emissionshandel.
Also wir sehen, das CO2-Zwangssystem scheint perfekt durchgeplant zu sein und bleibt uns jetzt auch erstmal auf Dauer erhalten. Und da fragt man sich, wie konnte das gelingen?
Ja, es konnte gelingen, weil es wirklich ein im Detail durchdachter Plan ist, der von den Anfang in 2005, wo der Emissionshandel begonnen hat in der EU, reicht bis weit in die Zukunft hinein, wo die EU sich schon Einnahmen gesichert hat, mit einem Gesetz sogar, wo man dann für die Entnahme des CO2 aus der Luft bezahlen muss, und zwar insofern, dass diese Entnahme zertifiziert werden muss, weil sie ja auch nicht klimaschädlich verwendet werden darf. Also die EU hat hier ein unglaubliches Regime errichtet. Emissionshandel, hier ist seit 2005 wird gehandelt, CO2 ist seither ein Kostenfaktor. Und die Industrie wird über diesen Emissionshandel zur Investition in grüne Technologien gezwungen. Ab 2028 wird der Emissionshandel auch auf Gebäude und Straßenverkehr ausgeweitet. Das heißt, es wird dann die Heizsysteme und die Autos betreffen. Man will hier eine Lenkung schaffen hin zu neuen Heizsystemen, weg von den fossilen und auch zu den typischen E-Autos, die ja bei uns gar nicht sehr beliebt sind. Dann seit heuer, April aktuell, ist der EU-Klimazoll. Was passiert hier? Hier wird der europäische Markt geschützt. Das ist ein grüner Protektionismus im Grunde, der den Wettbewerb völlig ausschaltet. Der betrifft vor allem die Importeure von Stahl, Zement, Aluminium aus Nicht-EU-Ländern, also vorwiegend aus Asien. Und zwar wird auf diese importierten Güter ein Zoll eingehoben, der dann praktisch die Ware auf das Niveau der EU anhebt, und zwar auf ein Niveau, als wäre es in der EU produziert worden. Das heißt, dass man schaltet hier völlig den Wettbewerb aus, verteuert die Importe, die kommen dann wieder natürlich auf die Preise der Konsumenten drauf. Und was man noch verhindert, ganz clever, ist die Abwanderung der Industrie in sogenannte schmutzige Länder, weil selbst wenn sie dort produzieren billiger und ihre Waren in die EU exportieren wollen, müssen sie diesen Zoll zahlen. Also das nützt überhaupt nichts. Was betreibt die EU damit? Eine massive grüne Inflation natürlich, weil ja die Waren immer teurer werden. Und höhere Preise für alles, was aus Stahl, Alu oder Chemie besteht. Es wird also eine Festung Europa geschaffen, eine Klimafestung. Und Europa wird zu einer teuren Insel, deren Folgen dieses Klimawahnsinns sind, noch gar nicht ganz absehbar ist. Und es gibt noch das Letzte, die unterirdische Speicherung. Das ist jetzt das Neueste. Man muss praktisch, da gibt es ein eigenes Gesetz dafür. Und zwar geht es darum, dass gewisse Industrien auch mit der besten Technologie CO2 nicht verhindern können. Das ist ein chemischer Prozess. Und diese Industrien müssen dann das CO2 unterirdisch speichern.
Zum Abschluss würden wir Ihnen noch gern eine kraftvolle neue Sendung ans Herz legen. Heute Abend erscheint die große Doku von Elsa Mittmannsgruber und dem Alternativ-WEF zum Thema Was braucht es, damit aus Ohnmacht und Wut endlich echte Bewegung entsteht? Mit dabei 7 hochkarätige Stimmen für den Wandel und wie echte Veränderung möglich wird. Schalten Sie ein. Und damit wünschen wir den meisten unserer Zuseher morgen einen schönen Feiertag und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche am Montag wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.